Wissenschaft aus dem Bartelhaus. Aus der Feichtinger Stube des Schrift- und Kalligraphiemuseums Bettenberg im Almdach.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stubengespräche Wissenschaft aus dem Bartelhaus in Bettenbach. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Reihe von 2026 anfangen, wieder mit lauter interessanten Wissenschaftlern. Und ich freue mich, dass ihr am Radio dabei seid und ich freue mich natürlich, dass die Leute hier in der Feichtinger Stube live anwesend sind, die zuhören. Vielen Dank dafür. Und ich kann wieder nur alle Hörerinnen und Hörer empfehlen, sich rechtzeitig beim nächsten Gespräch in der Feichtinger Stube einzufinden, weil nach dem Gespräch gibt es natürlich nur die Möglichkeiten, mit den Wissenschaftlern, in dem Fall mit Michael heute, so noch zu sprechen. Und somit, lieber Egon, der wieder durchs Gespräch führt mit mir, Havinger Joachim, Egon Urban, bitte ich dich, das Gespräch zu eröffnen.
Dass ihr an den Geräten lauscht und natürlich auch herzlich willkommen an alle, die hier sind. Der Jochi hat es gerade gesagt, alle, die gerne herkommen, kann ich nur einladen, rechtzeitig zu kommen, weil die Sitzplätze hier herinnen sind fast ausgegangen, dass ich noch einen lernen sehe. Ja, unser heutiger Gast ist der Michael Meyer. Du bist ein gebürtiger Bettenbacher. Und du bist Meteorologe oder wie würdest du dich selbst bezeichnen?
Ja, zuerst guten Vormittag an alle. Auch von meiner Seite danke für die Einladung. Ich bin studierter Meteorologe und wenn es ein Formular gibt zum Ausfüllen, ist das atypischerweise das, was ich hinschreibe. Aber thematisch ist vielleicht, bin ich wahrscheinlich dann eher Klimatologe. Klimawissenschaftler, das trifft es dann wahrscheinlich genauer.
Ja, jetzt ist das etwas, womit wir ja im Fernsehen schon von früh an in Wirklichkeit konfrontiert sind. Der Wetterbericht ist bei jeder Nachricht dabei, bei allen Fernseh-Nachrichtensendungen gibt es immer einen Wetterbericht, ja. Der Wettermoderator, der das macht, weiß ich nicht, ob der immer auch Meteorologe ist selber.
Nein. Aber gibt's durchaus, ja.
Na, denke ich mir, dass das ja so war. Aber das ist etwas, was so allgegenwärtig ist, ja. Und gleichzeitig die Frage, die wir ja immer unseren InterviewpartnerInnen stellen, wie wird man Klimatologe? Wie kommt man da dazu?
Oder wie bist du dazu gekommen? Ja, wie kommt man auf die Idee, Meteorologie zu studieren? Also das ist eigentlich das Studium, das man machen muss oder eines der Studien, die hinführen zu dem Thema. Man kann auch Physik studieren zum Beispiel. In vielen Ländern kann man Meteorologie gar nicht studieren. In dem Sinn, das ist dann oft einfach ein Zweig von einem Physikstudium. Das heißt dann einfach Physik der Atmosphäre. Österreich ist da, also an den Universitäten, wo man studieren kann, ist da relativ traditionell und man kann wirklich Meteorologie nur studieren.
An welchen Universitäten?
Das ist Wien und Innsbruck. Mhm. Aber jetzt, um einen Schritt zurückzugehen, ist natürlich, wie kommt man auf die Idee überhaupt, das zu studieren? Und also in meinem Fall war es wahrscheinlich eine doch überdurchschnittliche Begeisterung für Wetterphänomene von Kindheit an. Und das, also von den Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, ist das, glaube ich, also bei den meisten die Triebfeder, dass es irgendein spezielles Wetterphänomen gibt oder Wetter generell, dass das einfach sehr aufregend finden. Also wahrscheinlich ist das für die meisten Kinder so. Bei mir war es wahrscheinlich ein bisschen überdurchschnittlich. Also bei vielen ist das Gewitter zum Beispiel. Das bei mir war es vielleicht nicht so ausgeprägt. Bei mir ist eher die Wettererscheinungen der kalten Jahreszeit, also insbesondere der Schnee heute, das hat mich recht begeistert eigentlich seit von klein auf. Und ja, ich glaube auch sehr, also wie soll ich sagen, also ich habe glaube ich relativ früh das Bedürfnis gehabt, das auch zu formalisieren oder jetzt auch zu vermessen, und habe halt in relativ jungen Jahren halt wirklich Schnee vermessen zu Hause im Garten. Also da war ich wahrscheinlich 11, 12 Jahre alt, dass ich dann wirklich jedes Mal, wenn es geschneit hat, gemessen habe, wie das war. Dann aufsummiert über den Winter, war das ein guter oder schlechter Winter. Und also das war vielleicht schon so ein bisschen ein erster Vorbote von dem, was dann gekommen ist. Aber trotzdem, also jetzt Klimatologe zu werden, war dann nicht unbedingt die Vorstellung, die ich gehabt habe. Also ich habe mir vorgestellt, ich werde Meteorologe und eher sag Wetter vorher, vielleicht Flugmeteorologe. Ich sitze mal auf einem Flughafen. Und also dann das Thema der Klimatologie, das ist dann eher wirklich, also es hat mich prinzipiell interessiert, aber dann wirklich für das spezifische Thema, mit dem ich mich beschäftigt, ist dann im Laufe vom Studium gekommen. Und es hat dann eins zum anderen geführt. Und ich glaube, das ist dann, also wie ich das kenne von anderen im Feld, ist tatsächlich oft so, dass sich das ergibt, dass man die Begeisterung dann entwickelt für ein bestimmtes Themengebiet und sich dann immer mehr damit beschäftigt und immer tiefer hineinkommt. Also jetzt, das fängt beim normalen Diplomstudium an und dann meistens halt Diplomarbeit, und dann, wenn sie dann die Möglichkeit gibt für Dissertation zu dem Thema, dann ist man meistens schon auf einer bestimmten Schiene unterwegs, thematisch.
Ja, da würde ich dich kurz unterbrechen, weil du ja angefragt hast mit deiner Begeisterung für ein Wetterphänomen, und das ist ja etwas, das gibt's ja schon sehr lange. Es war diese Woche, weiß nicht, ob es irgendwer im Radio gehört hat, der Tag des Meteorologen, des Wettermoderators, Weatherman Day, kommt aus den USA, war jetzt am 5. am Donnerstag, und der wurde ins Leben gerufen im Andenken an einen alten Wetterforscher, der schon im 17. Jahrhundert begonnen hat, regelmäßige Aufzeichnungen zu machen, unter anderem von Ballons aus. Und deswegen wurde das nicht als Tag der Meteorologie, sondern als Tag des Meteorologen. Und wir haben ja hier im Bezirk eine der ältesten durchgehenden Wetteraufzeichnungen, die es gibt. Ich weiß nicht, wie das weltweit gesehen ist, aber in Kremsmünster gibt es seitdem, glaube ich, 26. Dezember 1762, das war nicht der 26., sondern der 28. Dezember, Entschuldigung, gibt es durchgehende Wetteraufzeichnungen im Stift Kremsmünster bis zum heutigen Tage.
Na, sicher weltweit gesehen besonders. Also auch wirklich, dass das in einer guten Qualität ist und lückenlos im Prinzip. Also das ist schon, weltweit gibt es ganz wenig eigentlich.
Ja, davon steht in dem Artikel eigentlich nichts, aber ich habe das spannend gefunden, dass das ja, also global gesehen, ein Steinwurf da weg ist. Mhm. Und da gab es offensichtlich auch schon Menschen, die ein Interesse daran gehabt haben, das zu beobachten und festzuhalten.
Ja, durchaus. Also ich glaube, die Begeisterung, also ist verbreitet einigermaßen. Was du vorher gesagt hast, was besonders ist vielleicht bei dem Amerikaner, den du erwähnt hast, ist, dass er wirklich auch die Atmosphäre in der Vertikalen vermessen hat. Also weil das Typische ist, also wie man es halt kennt oder erlebt als Mensch, man erlebt das Wetter an der Oberfläche, dort wo man lebt. Aber ja, ich meine, die Dynamik spielt sich natürlich weiter oben ab, oder wo das Wetter entsteht, und deshalb jetzt für die Wettervorhersage ist es wirklich absolut ausschlaggebend, dass man weiß, was oben passiert in der Atmosphäre und nicht nur herunten sein Thermometer oder Barometer stehen hat. Also von dem her war das visionär, was der Amerikaner gemacht hat. Also das ist wichtig und wird noch immer gemacht. Also Wetterballons sind noch immer ein Rückgrat des Beobachtungssystems der Atmosphäre.
Wie funktioniert sowas mit einem Wetterballon?
Tatsächlich ganz einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist ein gasgefüllter Ballon, an dem hängen meteorologische Instrumente. Also um Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck zu messen. Und dieser Ballon wird dann losgelassen, der misst dann alle paar Sekunden gibt er die Daten weiter. Das wird halt mittlerweile per Funk oder über Satellit übertragen. Und der steigt dann so weit, bis der Ballon zerreißt. Die wird halt immer größer und größer, weil der Druck abnimmt. Und irgendwann in 10, 15 Kilometer Höhe zerreißt es dann und dann fällt er runter. Und wer das dann findet, da ist dann, glaube ich, ein Zettel dabei, dass man das doch bitte zurückbringen möge, dass die Instrumente verwendet werden können. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was die Rücklaufquote ist. Das ist keine Zahl dazu.
Und über die Verletzungsquote von herabfallenden Instrumenten ist auch offensichtlich nichts bekannt.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er hat jetzt keinen Bremsballon oder Ähnliches, aber ich habe noch nie gehört, dass da was passiert wäre. Gute Frage. Ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist einfach doch recht niedrig, dass man getroffen wird.
Na, erstens das und zweitens, glaube ich, sind die Instrumente mittlerweile ja doch relativ klein. Ja. Ja. Wobei früher nehme ich an, dass das durchaus ein größerer Ballon gewesen sein muss.
Ja, und er kommt ja irgendwo runter, weil in der Zeit, wo er aufsteigt, wird er von den Höhenwinden vertragen. Und also das ist dann, weiß ich nicht, 100 Kilometer abwärts, also strömungsabwärts, windabwärts von dort, wo man gestartet hat. Also das weiß man dann gar nicht ganz genau.
Mhm. Aber das heißt, er steigt dann auch in die Höhen auf, die offensichtlich für das Wetter dann von großer Bedeutung sind. Weil das, was wir hier unten beobachten, ist quasi die Oberfläche des Meeres und über den Grund kann man da nicht viel sagen von dem.
Ganz genau. Also es ist ähnlich wie man jetzt die Brücke zu schlagen zum Klima, ist jetzt das, was man an der Oberfläche misst, jetzt der Temperaturanstieg, den wir ja alle am eigenen Leib spüren sozusagen. Das ist ein Ausdruck von einer Akkumulation von Energie im ganzen System, also in der ganzen Atmosphäre, die jetzt, je nachdem, wie man es betrachtet, sagen wir mal 10 bis 20 Kilometer dick ist und insbesondere natürlich dann im Ozean auch. Also die Information über die Vertikale, also jetzt in der Tiefe im Ozean und in der Atmosphäre ist wichtig, also in der Atmosphäre ist wichtig für die Wettervorhersage, aber für klimatologische Untersuchungen natürlich genauso und ähnliches im Ozean, wie du sagst. Die Meeresoberflächentemperaturen sind natürlich wichtig jetzt für die Wettervorhersage, also die Meeresoberflächentemperaturen haben eine unmittelbare Auswirkung auf die Wettersysteme, die sich dort entwickeln. Aber die Energie wird dann im tiefen Ozean eigentlich gespeichert, also weil die oberflächliche Schicht ist dünn. Das ist eigentlich relativ wenig Energie im Vergleich jetzt zu die paar tausend Meter Tiefe von einem Ozean.
Das heißt, dünn ist 2 Meter, 15 Meter oder 300 Meter?
Also es kommt tatsächlich darauf an, es gibt die Schicht im Ozean, die wirklich direkt an die Oberfläche gekoppelt ist, das sind, wie du sagst, vielleicht 10 bis 100 Meter. Also das sind die Schichten, die wirklich einen unmittelbaren Einfluss auf die Oberflächentemperatur haben. Und alles drunter ist ein bisschen träger, aber nimmt natürlich einen Haufen Energie auf.
Jetzt muss ich da geschmeid einspreizen, weil jetzt haben wir zuerst von Meteorologie geredet, jetzt sind wir plötzlich beim Klima. Übers Klima redet auch jeder, kommt mir vor allem in der letzten Zeit, aber was versteht man jetzt eigentlich unter Klima?
Guter Punkt, ich glaube, wir sind ein bisschen schnell unterwegs gewesen.
Ja, macht nichts. Deswegen ist da ein viertes und ein drittes Ohr dabei und ein fünftes und sechstes eigentlich, um solche wichtigen Fragen zu stellen.
Ja.
was ist Wetter? Das ist das, die atmosphärischen Erscheinungen des Tages, der nächsten Tage, die Abfolge von Hochdruckgebieten, Tiefdruckgebieten und damit zusammenhängenden Wettererscheinungen, also Schönwettertage, Warmfronten, Kaltfronten, das ist das Wetter.
Das ist praktisch das, was man in die Nachrichten hört oder das ist, im Fernsehen genau, das ist das, was die, mit der Wetterkarte.
Genau, das ist das, was thematisch oder vom Zeithorizont her die Wettervorhersage behandelt. Also geht es dann wirklich auch um die Zeitskalen, die man betrachtet. Also Wetter würde ich jetzt sagen, das ist die nächsten 2 Wochen vielleicht. Und Klima ist schon ein bisschen schwieriger zu definieren. Das ist dann eher, machen wir über die Statistik. Also das ist einfach gesagt, das gemittelte Wetter über die Zeit. Also man hat über ein Jahr gesehen, jeden Tag ein gewisses Wetter. Und wenn ich da den Durchschnitt daraus ausrechne, dann ist das Klima über dieses Jahr, man, typischerweise betrachtet man dann längere Zeitskalen, also 30 Jahre sind eine typische Zeitskala, die man betrachtet. Also das Wetter gemittelt über 30 Jahre ist das Klima, ganz einfach gesagt.
Okay. Ja. Das hört sich sehr mathematisch an, weil du schon gesagt hast, Statistik ja. Und auch das Klima gemittelt über ein Jahr, kann man jetzt überhaupt nichts vorstellen drunter, aber da sind dann mathematische Systeme dahinter, die das berechnen, oder?
Kommt drauf an, wie detailliert man es betrachtet. Also jetzt, wenn ich jetzt einfach die Klimatologie für die Temperatur in Bettenbach wissen will, dann misse ich jeden Tag und rechne den Durchschnitt aus über die Zeit, die mich interessiert. Dann weiß ich klimatologisch ein typischer Temperaturwert für den Februar, wenn jetzt in jedem Februar die Temperaturen misst, dann weiß ich die typische Temperatur vom Februar. Und dann kann ich auch sagen, heute zum Beispiel ist, ich habe jetzt nicht aufs Thermometer geschaut beim Herfahren, 5, 6, 7 Grad sowas, ist wahrscheinlich überdurchschnittlich warm. Weil im Februar ist wahrscheinlich typischerweise 9, 0 Grad
am Vormittag. Ja, und dann kommt es auch noch drauf an, ob es einen Nebel hat oder nicht, zum Beispiel.
Ja, das ist das Wetter.
Ja, so das ist das Wetter. Wetter.
Und ob die Sonne drauf scheint, aufs Thermometer oder
also,
nicht.
Ja, das sollte geschützt sein vor Sonnenstrahlung.
Ja, und ja, ob es in der Früh ist oder auf der Nacht. Ich merke gerade, dass wenn man das so genau anschaut und daraus Schlüsse ziehen will, dann muss man sich eigentlich überlegen, wie man das in einer gewissen Weise normt.
Ja.
Weil sonst macht es ja keinen Sinn.
Ja. Genau. Also das kann natürlich jeder für sich selbst definieren, aber in der Meteorologie gibt es dann gewisse Uhrzeiten, wo man zum Beispiel Temperaturen misst, die Minimumtemperatur, das ist so um 6 in der Früh circa. Je nachdem, also ob man Minimum misst oder scharf nach der Uhrzeit und dann die Maximumtemperatur, also wirklich jetzt zum Beispiel die mittlere Temperatur für einen Monat ist, man hat für jeden Tag 2 Temperaturen, also die Minimum- und die Maximumtemperatur und aus diesen Minimum- und Maximumtemperaturen rechnet man den monatlichen Mittelwert aus. Das ist eigentlich genormt und deshalb sind dann auch gemittelte Temperaturen oder Klimatologien von Temperaturen gut vergleichbar zwischen Orten oder zwischen Zeiten, also jetzt zwischen verschiedenen Dekaden. Also man hat immer diese Klimaperioden, das sind immer so 30-Jahres-Perioden, also die aktuelle ist 1991 bis 2020 und das ist die aktuelle Referenzperiode und dann kann man natürlich, wenn man das weiß, dass das immer auf dieselbe Art berechnet worden ist, also gemessen und berechnet worden ist, kann man natürlich dann auch sauber vergleichen, was man heute misst mit dem, was man vor 30 Jahren im Mittel gemessen hat.
Aber das heißt, das muss ja dann auch, weil ich ja im Grunde viele Werte verwende, weil sonst macht es ja keinen Sinn, wenn das nur ich auf meinen Balkon mache, weiß ich was über meinen Balkon, aber über mehr nicht. Das heißt, alle anderen müssen sich an die gleichen Regeln halten und die verändern sich auch. Das habe ich gelesen, in Kremsmünster haben sie früher nur zum Mittag gemessen. Irgendwann haben sie dann gesagt, nein, wir machen das öfter. Dann sind sie draufgekommen, dass die Uhrzeiten vielleicht nicht ganz passen und haben das auch nur einmal verändert. Das heißt, da waren sie für sich. Wie ist das heute? Weil das muss ja dann irgendwer im Grunde drauf schauen, dass das alle gleich machen.
Ja. Ja, also es schaut nicht drauf, es ist einfach, es gibt sozusagen Standards, wie gemessen werden muss. Also es sind auch die Wetterstationen sind standardisiert, aber wie gesagt, die Wetterstationen, die man jetzt bei uns im Garten stehen hat oder jetzt professioneller irgendwo bei einem meteorologischen Institut im Garten stehen, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem, sagen wir jetzt, globalen Beobachtungssystem fürs Wetter. Weil, wie gesagt, die messen eben nur jetzt die Temperatur in 2 Meter Höhe. Also eben, dass die Höhe ist zum Beispiel genau definiert, muss in 2 Meter Höhe sein. Und es gibt eben viel mehr Messinstrumente oder Messsysteme, die verwendet werden, um jetzt den Zustand der Atmosphäre zu erfassen. Also das sind eben diese Bodenstationen eigentlich wirklich, spielen eine kleine Rolle. Aber wenn es jetzt für uns unmittelbar das, was da passiert, eine große Rolle spielt. Aber eben, es ist wirklich, wo Messgeräte involviert sind, sind eben die Wetterballons. Das ist jetzt, würde ich sagen, für die Wettervorhersage wahrscheinlich viel wichtiger als die Messungen am Boden, weil man eben diese vertikale Information hat über die Atmosphäre. Und dann seit einigen Jahrzehnten, ungefähr seit den 1970er Jahren, sind Satellitenbeobachtungen ganz wichtig. Die haben eben den großen Vorteil, dass wirklich eine super räumliche Abdeckung haben. Also die sehen halt die ganze Erde und mit einer super zeitlichen Abdeckung.
Wie oft schaut der auf den gleichen Punkt? Mit welchem Abstand ungefähr?
Ist unterschiedlich. Also es gibt unterschiedliche Typen von Satelliten. Es gibt geostationäre Satelliten.
Ja.
Die sind immer an derselben Stelle und machen immer vom selben Gebiet ein Bild. Und dann gibt es welche, die um die Pole laufen und dann über den Äquator immer wieder, aber an einer anderen Stelle drüber fahren. Und das ist dann typischerweise 2-mal am Tag an derselben Stelle in der Größenordnung. Also das ist jetzt auch nicht so oft, aber dafür vermisst er die ganze Erde, also die ganze Erdoberfläche und vor allem auch dreidimensional, also der Satellit. Das ist dann relativ kompliziert messtechnisch, weil der misst eigentlich Strahlung in verschiedenen Wellenlängen. Aber aus dieser Information kann man im Prinzip, also nicht nur im Prinzip, kann man praktisch eine dreidimensionale Information über die Temperaturverteilung in der Atmosphäre gewinnen. Und das ist sehr, sehr nützlich für die Wettervorhersage und aber natürlich auch für klimatologische Zeitreihen.
Wem gehören diese Satelliten? Entschuldige, weil ich so.
Gehören, also eigentlich kann man sagen, der Allgemeinheit, weil es natürlich mit öffentlichen Geldern letztlich finanziert sind, aber es also am Verwalten. Also designen, also Satelliten haben ja eine lange Entwicklungszeit und Testphasen, also wir werden ja laufend weiterentwickelt. Also das machen die Weltraumorganisationen, also in Europa die ESA, und die sind auch verantwortlich, dass die Satelliten dann ins All kommen und dort dann möglichst lange zuverlässig Daten liefern.
Also das klang jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das gefragt habe, wem kehren die Satelliten? Aber in Zeiten, wo die politischen Schichtungen so ein bisschen unsicher oder sich verwerfen Klimadaten sind ja durchaus auch politisch zu interpretieren. Bei manchen sagen ja, das ist alles ganz anders in Echtigkeit. Da wird ja auch das Datenerheben fast zum Politikum. Und deswegen meine vielleicht komische Frage, wem kehren die Satelliten? Bei dem kehren letztendlich auch die Daten.
Ja, also es ist natürlich, das ist ein guter Punkt. Also in Amerika ist das Äquivalent zur ESA ist die NASA. Und die betreiben viele ganz wichtige Satelliten und die sind natürlich momentan unter großem Druck, das aufrechtzuerhalten. Also das ist ein großes Thema. Also auch Überlegungen jetzt in Europa, wie man das abfangen kann, wenn die Satelliten, wenn man die Daten zum Beispiel einfach nicht mehr kriegt. Das kann ja passieren. Also das ist ja eigentlich was sehr Schönes in dem Fach, dass der Austausch von Daten und Wissen, das ist sehr niederschwellig und das ist normalerweise sozusagen, man tauscht Daten gratis aus. Also weil es einfach zum Vorteil für alle Beteiligten ist.
Ja, das ja, war es bei Füßen auch.
Ja, wär's öfters mal, das stimmt. aber ja, die NASA ist unter Druck, aber nicht nur die NASA, auch Forschungseinrichtungen in Amerika. Also gibt ein prominentes Beispiel von einem Klimaforschungszentrum, wo ich selbst mal war. Und das ist also sicher eines der Top-Institute weltweit. Und die haben jetzt große Schwierigkeiten, dass die weiterarbeiten können. Und werden gedrängt, nicht mehr Klimaforschung zu betreiben, sondern nur noch Wettervorhersagen zu machen, solche Themen. Also. Es gibt eben auch noch andere Institutionen, die zum Beispiel die vielen, vielen Bojen, die auf den Meeren treiben und Wettermessungen machen. Das ist eine große Einrichtung in Amerika. Die haben größte Schwierigkeiten, dass das aufrechterhalten, weil das natürlich teuer ist. Also man muss da mindestens einmal im Jahr mit einem Schiff hinfahren und die Bojen anschauen, ob das alles passt. Das ist alles sehr aufwendig, aber wichtig. Und wenn das wegfällt, hat es mindestens zwei Effekte. Der eine ist, unmittelbar werden die Wettervorhersagen schlechter, weil man einfach weniger weiß oder weniger gut weiß, wie der Zustand der Atmosphäre jetzt ist. Natürlich werden auch die Klimaaufzeichnungen ungenauer, weil man an wenigen Punkten auf der Welt vermisst.
Das heißt, da gibt es offensichtlich trotzdem Daten, die durch Satellitendaten nicht ersetzbar sind. Oder schlecht.
Sagen wir, wirklich die sogenannte In-Situ, also die Messung wirklich vor Ort durch ein Instrument, die In-Situ-Messung ist wirklich der Goldstandard, das kann man schon sagen. Also Satelliten haben halt, die messen nur Strahlung und aus der leiten sie ab, wie die Atmosphäre ist oder okay. sein müsste, damit es diese Strahlung sieht. Aber es ist keine direkte Messung. Also Satelliten brauchen aber was zum Gegenkalibrieren, kann man sagen. Also ich glaube, das ist vielleicht.
Dass man auch sieht, ob das auch was taugt, was da rauskommt bei der Berechnung im Satelliten. Ja. Genau. Naja, ist ja wichtig, weil wenn das aus dem Ruder rennt, kriegt man das ja gar nicht richtig mit.
Genau.
Ja. Darf mich noch interessieren. Unsere Einstiegsfrage, wie du gesagt hast, als 12-Jähriger oder so, bist du daheim auf der Wiesn gesessen und hast den Schnee gemessen. Das kann man nur gut vorstellen.
Schnee.
Ja, ja, Schneehöhe und so, ja. Also, auf der Wiese. Genau, das kann man nur relativ gut vorstellen. Aber jetzt hören wir, da gibt es ja so viele Daten. Und was machst du da genau damit? oder was ist dein Feld, mit dem du dich da beschäftigst?
Das ist eine weite Frage und wahrscheinlich muss man da jetzt ein paar Zwischenschritte geben.
Okay.
Also wie werden diese Daten, sagen wir, für einen Forscher verwendbar gemacht? Vielleicht ist das der Brückenschlag. Also man muss schauen, dass die Daten leicht verwendbar werden und was man typischerweise macht, ist, man legt ein Gitter über die Erde mit einer gewissen Auflösung. Also man hat, sagen wir jetzt einfach gesagt, alle 100 Kilometer haben einen Datenpunkt und dann möchte man wissen, wie ist an diesem Datenpunkt, möchte man möglichst genau wissen, wie dort die Atmosphäre beschaffen ist. Und man hat aber jetzt nicht an jeden dieser Punkte eine Messung. Also muss man irgendwie die Daten auf dieses Gitter bringen. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Und was man da typischerweise macht, ist, man nimmt die Beobachtungsdaten, wovon man möglichst viele haben sollte, und man hat gleichzeitig ein möglichst gutes Wettermodell. Das Wettermodell hat den Vorteil, dass an jeder Stelle die Atmosphäre vorhersagen kann. Aber es hat natürlich seine Fehlerchen. Das Wettermodell ist nicht perfekt. Wenn es perfekt wäre, müssen wir gar nicht mehr messen. Und dann gibt es ein statistisches Verfahren. Das ist wirklich kompliziert. Ich sage den Ausdruck nur kurz. Das heißt Datenassimilation. Also das ist ein Prozedere, wie man die vielen, vielen Messdaten, die wir haben, in Einklang bringt mit dem, was das Modell sagt, wie die Atmosphäre jetzt sein sollte oder wie es glaubt, das ist. Und dann wissen wir, die Messungen haben einen Fehler, das Modell hat einen Fehler und das wird dann kombiniert unter Berücksichtigung der Unsicherheiten und dann haben wir eine Abschätzung, wie die Atmosphäre ausschaut an jedem dieser Gitterpunkte und das ist eine Information, die möglichst stark von Beobachtern beeinflusst ist Und dort, wo wir keine Messungen haben, hat das Modell geholfen. Und das sind dann gegitterte Datensätze. Und diese Datensätze kann man dann prozessieren und analysieren und alles Mögliche ausrechnen.
Mhm. Und das machst du?
Das mache ich. Also ich bin einerseits involviert in der Entwicklung von diesen Datensätzen. Also ich arbeite an zwei Instituten. Eines ist ein Institut, wo diese Datensätze entwickelt werden. Also man nennt diese Datensätze dann Re-Analysen. Also es sind Analysen der Atmosphäre und das Re heißt, dass man es für die Vergangenheit macht.
Mhm.
Also man versucht möglichst gut die letzten 30, 40, 50 Jahre der Atmosphäre die Entwicklung abzuschätzen mit diesen Methoden, was ich gerade gesagt habe. Ich sage den Ausdruck nur mal Datenassimilation. Also man nimmt ein Modell und alle Beobachtungen, die man hat und versucht jetzt einen langen Datensatz zu generieren, wie sich die Atmosphäre entwickelt hat. Und also das ist eine Wissenschaft für sich, dass man diese Datensätze möglichst gut macht und immer besser, weil man kommt immer wieder fast drauf, dass irgendeine Messung von einem Wetterballon, dass da mal ein anderes Hygrometer aufgeschnallt haben und dann ist da ein kleiner Sprung in der Zeitreihe, das möchte man natürlich weghaben. Es soll möglichst zeitlich homogen sein, sagt man. Also es sollen alle Veränderungen über die Zeit sollen echt sein und nicht aus Datenfehlern herrühren.
Mhm,
das ist eine Wissenschaft für sich, sehr schwierig. Mittlerweile ist man weit gekommen. Also das gibt es seit 30 Jahren ungefähr, diese Datensätze. Aber da gibt es nach wie vor, schaut man, dass man die besser hinkriegt und die werden ja noch immer besser. Und das Zweite ist, in meinem zweiten Job sozusagen, das ist an der Uni in Wien, da werte ich diese Datensätze aus und mache klimatologische Auswertungen, die den Energiehaushalt des Klimasystems betreffen. Also das ist auch das Blatt, was ich ausgeteilt habe. Das ist vielleicht nicht unmittelbar anschaulich, was der Energiehaushalt des Klimasystems ist.
Das wollte ich gerade fragen.
Du hast das Wort Energie ganz am Anfang auch schon mal verwendet. Und ich glaube, dass das ja, naja, wie so ein Meer und wo die Energie gespeichert wird in der Tiefe, war da.
Ja.
Und ich glaube, dass dieser Energiebegriff ein ganz wesentlicher Begriff in der Klimatologie ist.
Ja, also es das Klima wie einen Haushalt zu betrachten, ist halt eine bestimmte Form der Klimatologie, gibt andere Arten auch. Aber ich würde sagen, wirklich das wie einen Haushalt zu betrachten, ist vielleicht die fundamentalste Art, dass man Klima vermisst oder das mit Zahlen versieht. Und also der Energiehaushalt, das Klimasystem, das kann man sich eigentlich wirklich vorstellen wie einen finanziellen Haushalt. Die ganz einfache Idee ist, es kommt was rein, es ist jetzt im einfachsten Bild, es kommt von der Sonne, kommt Strahlung zur Atmosphäre, ein Teil wird reflektiert, ein Teil geht in die Atmosphäre hinein und gleichzeitig strahlt die Atmosphäre Energie ab und der Haushalt, also die Haushaltsbetrachtung sagt einfach, wenn jetzt zu viel reinkommt, wie rausgeht, dann bleibt das Klima stationär. Das Klima ändert sich nicht über längere Zeiträume. Es ist genauso wie am Konto. Wenn man so viel ausgibt wie einnimmt, dann bleibt das Konto stationär oder stabil. Und jetzt, also das ist mal grundsätzlich die Betrachtungsweise. Das kann man dann natürlich sehr, sehr viel detaillierter betrachten. Aber die Grundbetrachtung ist wirklich nur, was kommt rein, was geht raus. Und die Differenz dazwischen, die ziemlich klein ist, das ist die Energie oder die Wärme, die jetzt wirklich im Klimasystem gespeichert wird.
Also die erhalten bleibt.
Ja, genau. Also jetzt, um das ein bisschen physikalischer zu definieren, im Prinzip ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik, dass die Energie erhalten bleiben muss. Also eben, was reinkommt, muss rausgehen oder gespeichert werden. Es sind eigentlich nur drei Terme, ganz einfach betrachtet. Und die versucht man möglichst gut zu quantifizieren. um möglichst gut zu wissen, was mit unserem Klima passiert.
Also auch wo die Energie hingeht.
Ja, genau. Also das, also eben das, was ich gerade gesagt habe, das war natürlich ganz ein simples Bild. Also jetzt wirklich gemittelt über die ganze Welt. Aber es ist natürlich so, wenn man rausschaut, sieht man es ja tagtäglich, es geht der Wind transportiert Luftmassen herum. In den Luftmassen, die sind, wie am Anfang gesagt, Warmfronten, Kaltfronten, eine Warmfront transportiert typischerweise relativ gesehen warme Luft von Süd nach Nord zum Beispiel. Und das ist eigentlich im klimatologischen Sinn Energietransport. Und wenn man jetzt das ein bisschen, also geografisch ein bisschen genauer anschauen, das, dann ist es ja so, dass jetzt am Äquator in den Tropen kommt wahnsinnig viel Sonneneinstrahlung ins System und vergleichsweise wenig wird abgestreut. Das heißt, man hat einen Überschuss an Energie im System und umgekehrt ist jetzt in den mittleren Breiten ist vielleicht ungefähr ausgeglichen, aber dann, wenn man jetzt zu den Polen geht, in der Arktis, kommt ganz wenig Sonnenenergie rein, aber die Atmosphäre streut trotzdem Energie ab, weil sie eine gewisse Temperatur hat. Und das heißt, man hat regional große Defizite oder Überschüsse an Energie. Und was die Atmosphäre macht, ist, sie transportiert die Energie oder Wärme von Gebieten des Überschusses zu Defizitregionen. Und das ist auch ein wichtiges Thema, wie viel die Atmosphäre an Energie herum transportiert, ob es da Veränderungen gibt. Und ja, das sind alles so Auswertungen, die man mit diesen Datensätzen, diesen Reanalysen eigentlich recht geschickt machen kann.
Ja, weil wenn dann solche Energiemengen durch den Wind in den Norden zum Beispiel oder in den Süden verbraucht, dann ist es dort wärmer als es vorher war und dann schmilzt zum Beispiel das Eis und das geht dann ins Meer und das steigt dann, weil das ist ja das, was man jetzt mitunter hört, dass so die Inselländer, Vanuatu oder Malediven vielleicht in 50 Jahren nicht mehr ausschauen.
Ja, genau. Also, wenn wir jetzt zum Meeresspiegelanstieg gehen, dann im Prinzip zwei Gründe, warum der ansteigt. Also ein Grund ist mal, das ist ungefähr für ein Drittel des Meeresanstiegs verantwortlich, ist einfach die, dass sich das Wasser ausdehnt, wenn es wärmer wird. Also die Meere erwärmen sich und Wasser ist zwar reagiert weniger stark als Luft jetzt auf Erwärmung, aber es dehnt sich trotzdem aus, wenn man es aufheizt. Das ist ein Faktor und der wichtigere Faktor ist halt tatsächlich, dass die Eismassen schmelzen. Also jetzt das Eis, das in der Arktis am Meer schwimmt, spielt da weniger Rolle, weil das schwimmt sowieso schon im Wasser. Wenn das geht, hat es eigentlich um den Meerspiegel wenig Auswirkung, aber wir haben gewaltige Eismassen auf den Kontinenten, also Grönland zum Beispiel oder in der Antarktis. Ist ja kilometerdicke Eispanzer und wenn die abschmelzen, dann hat es, also hat bereits unmittelbare Auswirkungen auf den Meeresspiegel. Und ja, das ist eigentlich viel, also ein gewisser Meeresspiegelanstieg ist eigentlich auch schon kann man eigentlich auch nicht mehr abwenden. Also das ist einfach, weil man ja die Atmosphäre so warm ist, dass die Gletscher eigentlich viel zu groß sind für das, wie warm das ist. Also wenn man die Atmosphäre einfach so bleiben würde, wie es jetzt ist, würden ja zum Beispiel die Alpengletscher trotzdem zum Großteil schmelzen. Und ähnlich ist es auch in Grönland, ist eigentlich unaufhaltsam, dass ein gewisser Teil schmelzen wird. Aber das heißt natürlich gleichzeitig nicht, dass egal ist, was man jetzt macht. Also es geht natürlich um jedes Zehntel Grad an Erwärmung, das man verhindert, weil jedes Zehntel Grad ist letztlich weniger Eis, das schmilzt und weniger Meeresspiegelanstieg. Der vielleicht jetzt in Österreich, der Meeresspiegelanstieg unmittelbar in Österreich, hat natürlich direkt keine Auswirkung.
Naja, man müsste dann jeder Bahnstation dann die Höhe verändern, weil der Meeresspiegel höher liegt.
Also für die Administration ein gewisser Aufwand, aber es wohnen hunderte Millionen Menschen weltweit jetzt so nah an Meeren, dass die vielleicht unter ein, zwei Meter Seehöhe wohnen. Und ja, die verlieren den Lebensraum. Also für die ist existenzbedrohend natürlich.
Und da geht es jetzt nicht nur um diese Inseln in der Südsee, da geht es dann auch um Länder wie Bangladesch zum Beispiel, die haben ganz viel, glaube ich, sehr tief liegendes Land.
Ja, aber ich denke auch an der, weiß ich nicht, Westküste, Ostküste, USA wird das wahrscheinlich auch sein, oder?
Ja, das ist ein ähnliches Thema. Ja, ja. Florida zum Beispiel ist, glaube ich, ziemlich stark betroffen.
Mhm.
Ja, also es ist, es ist ja nicht nur der mittlere Meeresspiegel, sondern halt tatsächlich auch die, also es gibt ja dann Sturmfluten, die ja dann, wenn der Meeresspiegel grundsätzlich höher ist, umso heftiger ausfallen. Also das hat ja dann sozusagen, der mittlere Meeresspiegel ist ja vielleicht jetzt nicht so ausschlaggebend wichtig ist, wie hoch das Meer alle 10 Jahre mal kommt, wann halt eine Sturmflut ist und die werden halt umso extremer. Oder höher, je höher grundsätzlich der Meeresspiegel ist.
Mhm. Naja, das ist ja zum Teil, wir sind da jetzt zum Glück nicht so betroffen, aber wir hören es immer wieder in den Wetternachrichten, diese Hurricanes, die vom Atlantik dann so Richtung Karibik oder die USA ziehen, die sind ja zum Teil heftiger und häufiger geworden. Das hat ja auch mit der Temperatur des Meeres zu tun.
Ja, also ein Hurricane bezieht sein die Energie oder seine Zerstörungskraft, die halt letztlich aus den Windgeschwindigkeiten herkommt, bezieht er aus dem warmen Wasser, wo er drüber zieht. Also, dass ein Hurricane überhaupt entstehen kann, braucht man grundsätzlich mal ein gewisses Temperaturniveau, sonst gibt es nicht. Deshalb gibt es jetzt im Nordatlantik gibt's keine Hurricanes, im Mittelmeer eigentlich auch nicht. Und aber jetzt in der Karibik ist es warm genug, also man braucht so 28, 29 Grad mehr als Oberflächentemperatur, damit das überhaupt entstehen kann. Aber dann jedes Zehntel oder jedes Grad, das drüber ist, hat der Hurricane umso mehr Energie, die wirklich von dem her kommt, dass einfach mehr Wasser verdunstet, wenn er drüber zieht. Also einerseits, wenn das Wasser wärmer ist, kann es leichter verdunsten, aber wenn die Atmosphäre heißer ist, in der sich der Hurricane entwickelt, dann kann die einfach mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre heißt, es gibt mehr Feuchtigkeit, die rausregnen kann und mehr Feuchtigkeit, die, wenn es kondensiert, Wärme erzeugt. Und diese Wärme oder Energie, die wird dann eben in diese Winde eigentlich umgesetzt, einfach gesagt. Und entsprechend sind die Hurricanes dann intensiver und häufiger, wenn die Verhältnisse passen. Ja.
Das heißt, eine direkte Folge des Anstiegs der Welttemperaturen.
Ja, auf jeden Fall. Also ist auch wieder vielleicht was man in Österreich weniger bemerkt. Also manchmal verirren sich ja Ausläufer von, also diese Hurricanes entwickeln sich ja dann in Sturmtiefdruckgebiete, die dann manchmal wirklich dann über Nordatlantik bis nach Europa ziehen. Und das ist auch dann halt bei uns ein Sturmtiefus, also es ist nicht mehr so extreme Windgeschwindigkeiten, aber die kommen letztlich zu uns. Es hat aber jetzt noch nie einer wirklich mit Hurricane-Stärke bis zu uns geschafft. Aber was man vielleicht in Europa oder in Österreich unmittelbarer in dem Zusammenhang merkt, sind natürlich die Gewitter, die einfach heftiger sein können, aus demselben Grund, wie ich gerade gesagt habe, für die Hurricanes, dass einfach die Umgebung, wo die Gewitter entstehen, ist einfach wärmer und für jedes Grad Celsius, das die Atmosphäre wärmer ist, kann 7% mehr Wasserdampf aufnehmen, was ordentlich ist.
Mhm.
Und dieses Meer an Wasserdampf muss halt wieder runterkommen und es kommt dann runter in Form von heftigeren Niederschlägen. Und damit einhergehen mit mehr Kondensation in der Atmosphäre, also diese Kondensation wird eben Wärme freigesetzt, entstehen dann auch eben heftigere Begleiterscheinungen mit Gewittern, eben Sturmböen und so weiter, was wir, glaube ich, alle in den letzten Jahren auch subjektiv irgendwie so empfunden haben, dass das wirklich heftiger geworden ist.
Mhm. Und diese Sachen kann man aus diesen Energieflussmessungen ableiten oder vorhersagen oder
Also wirklich die also ich sage mal so, das Gewitter und die Betrachtung des globalen Energiehaushalts, das sind vielleicht an unterschiedlichen Enden der Skala, wie man Klima betrachten kann. Mhm. Also das Gewitter ist das unmittelbarste und punktuellste von den ganzen und der Energiehaushalt ist das vielleicht die nüchternste und ja, die großräumigste Betrachtungsweise für das Ganze. Aber es ist, finde ich, auf jeden Fall interessant, dass man eben versucht, das zu verbinden. Also man kann zum Beispiel auswerten, wie viel Energie wirklich ein Hurricane dem Ozean entzieht. Weil es ist wirklich so, wenn ein Hurricane durch die Karibik zieht, ist danach, das sieht man dann in den Satellitenbildern voll schön, also sonst sind die Oberflächentemperaturen ganz warm, 30, 31 Grad, und dann danach ist so eine kalte Spur im Ozean. Also das ist einerseits, weil es wirklich durch die Winde das Wasser aufwirbelt und das kalte Wasser raufkommt, aber ein Teil davon ist wirklich, weil es dem Meer Wärme entzogen hat. Und das ist eigentlich dann auch eine energetische Betrachtung von dem Ganzen. Man kann wirklich ausrechnen, wie viel Energie dem Meer entzogen wird durch die Hurricanes. Die ziehen, wird das Meer, weil mehr verfügbar ist. Also die Verbindung kann man eigentlich schon machen. Mhm. Ja. Aber Vorhersagen ist dann, also es hilft natürlich für, sagen wir, klimatologische Vorhersagen, den Energiehaushalt zu betrachten. Weil der Wärmegehalt im System ist eine bessere Größe, um den Zustand vom Klima zu betrachten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sperrig, aber es ist, wenn ich jetzt die Temperaturen vermisse auf der Erdoberfläche, ist das einfach nur, es reicht einfach nicht aus, um das zu machen. Ich muss wissen, wie viel Energie wird wirklich gespeichert im System, weil dann, das ist letztlich dann die Energie, die dann auch zur Verfügung steht, umgekehrt, um dann Wettererscheinungen extremer zu machen. Und ich weiß auch, wenn ich jetzt aufhöre, zum Beispiel CO2 zu emittieren, dann weiß ich trotzdem, wie viel Energie haben wir eigentlich jetzt zu viel im System, das eigentlich weiter zu einer Erwärmung nur immer führt, obwohl wir eigentlich starke Klimawandelmaßnahmen umgesetzt haben. Also man kann auch sagen, jetzt den Energiehaushalt zu betrachten, ist ein super Instrument, um festzustellen, ob Klimaschutzmaßnahmen wirklich greifen. Mhm. Also weil letztlich geht es ja darum, wenn man jetzt Emissionen reduziert, möchte man dieses Ungleichgewicht, das ich vorher erwähnt habe, in den Energieflüssen, soll wieder auf Null kommen. Das heißt, es soll keine zusätzliche Energie mehr gespeichert werden. Und das kann man sehr gut messen, mit Satelliten zum Beispiel. Oder ob sie die Ozeane nur mehr wärmen. Und also das heißt für Klimamonitoring einerseits, aber wirklich für das Monitoring von Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen ist der Energiehaushalt wahrscheinlich die beste Betrachtungsweise.
Mhm. Ja, wunderbar.
Ich habe mich gerade gefragt, Wie misst man das mit der Energie? Das ist ja global betrachtet.
Global betrachtet, ja. Also da kommen wir zurück zum Beobachtungssystem. Da haben wir vorher über die Atmosphäre geredet. Ja. Aber wir haben noch gar nicht drüber geredet, dass eigentlich die meiste Erwärmung, oder habe ich es vielleicht kurz gesagt,
in die Ozeane.
Das meiste geht in die Ozeane. Das sind 90% oder je nachdem, welche Studie man anschaut, das ist zwischen 90% und 93% der Energie, die wir überschüssig ins Klimasystem absorbieren, die geht in die Ozeane. Und das heißt, eigentlich muss man die Ozeane gut vermessen.
Mhm.
Und das ist jetzt vielleicht für uns Landratten in Österreich vielleicht nicht so naheliegend, wie man den Ozean vermisst. Und das ist eigentlich wirklich erstaunlich. Also einerseits kann man den Meeresspiegel zum Beispiel messen, aber aus dem kann man ableiten, wie warm der Ozean ist, weil ich vorher so eben, wie ich gesagt habe, dass sich der Ozean ausdehnt. Das ist eine Variante über die Satelliten, aber es schwimmen im Ozean ungefähr 4000 so Tauchbojen, die obersten 2000 Meter vom Ozean vertikal vermessen, die Temperatur, und mit diesen Daten kann man tatsächlich den Wärmegehalt oder eben die Änderung des Wärmegehalts im Ozean sehr gut bestimmen.
Ja, weil so wie die Luftmassen sich ja über den Ozean bewegen, wie du gesagt hast, dass die ja dann mit Ausläufern bis zu uns kommen, so sind ja die Meeresströmungen, ja, verteilen ja auch die quasi warme oder kalte Wasser ja auch kreuz und quer auf der Welt herum. Und das heißt, auf die Art und Weise kommt die Energie ja auch an andere Stellen als dort, wo sie vielleicht entstanden ist.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, Golfstrom ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Und seine nördlichen Ausläufer im Nordatlantik, die transportieren warmes Wasser in die Arktis. Und das ist eigentlich ein Hauptgrund, warum dort zum Beispiel das Meereis so extrem schnell schmilzt, weil eigentlich so viel warmes Wasser daherkommt. Und das warme Wasser ist eigentlich woanders aufgewärmt worden. Also das ist sicher, spielt sicher eine Rolle. Also es ist auch in der Hinsicht relevant, was die Ozeane machen. Also sie verteilen die Energie und ich meine, es gibt dann nur das andere Stichwort mit dieser, also Golfstrom im engeren Sinne, aber was die Atlantikzirkulation macht. Also das ist das Problem, man redet dann im Beruf nur Englisch und dann fallen einem die deutschen Begriffe. also diese atlantische Umweltzirkulation, die eben warmes Wasser nach Norden transportiert und dann im tiefen Ozean wieder zurückströmt Richtung Tropen, was mit der passiert. Also die transportiert jetzt eben relativ warmes Wasser aus den Tropen in Norden, aber es gibt, das ist eben so ein, das ist ein Thema, das kommt auch immer wieder in die Medien, glaube ich. Was mit dieser Zirkulation passiert, dass sie schwächer wird, ist eigentlich unumstritten, aber in welchem Ausmaß, das ist wirklich schwierig zum Abschätzen. Aber dass schwächer wird, das kann man eigentlich mittlerweile messen, glücklicherweise, aber das vorherzusagen, das gehört wahrscheinlich zu den ganz schwierigen Themen. Also man weiß jetzt aus Klimamodellen, ist man sich absolut sicher, es wird generell wärmer auf der Erde, aber diese Feedback-Mechanismen, was machen die Wolken? Großes Thema. Was macht zum Beispiel diese atlantische Umweltzirkulation genau? Das ist schon schwierig und das führt eigentlich dann zu den Unsicherheiten in der Temperaturvorhersage für die nächsten 100 Jahre.
Welche Rolle spielt die Geothermie? Also die Erde ist ja innen auch ziemlich warm.
Die Geothermie spielt eigentlich relativ kleine Rolle, aber es ist tatsächlich so, dass die am Ozeanboden die Ozeane ein bisschen geheizt werden, aber man nimmt an, dass das konstant ist in der Zeit. Also dass das jetzt kein Grund ist für die Ozeanerwärmung, die wir jetzt messen in den letzten Dekaden. Also ja, aber es gibt es tatsächlich, ja.
Also diese heißen Schlote, glaube ich, oder wie die heißen.
Möglich.
So, du schaust mich ernst an, weil eigentlich war die Sendung vor 10 Sekunden vorbei gewesen.
Oh, du hast nichts gesagt.
Ja, ich habe nichts gesagt, deswegen, weil wir seit neuestem eine Stunde Zeit haben zum Reden, also uns bleiben noch 6 Minuten. Oh. Und jetzt ist natürlich die Frage, was darfst du gern die Leute da oder die Leute, die vor dem Radio hängen, nur mitteilen aus deiner Arbeit? Gibt es da irgendwas, was da am Herzen liegt? Das kommt, ich weiß, das kommt plötzlich.
Viel am Herzen.
Ja. Ich meine, ich weiß, du bist ein ausgezeichneter Pianist, darum frage ich dich jetzt nicht, ob bei deiner Arbeit jetzt auch noch Zeit bleibt zum Klavierspielen. Aber ich fragte, was da am Herzen liegt.
Oder Orgel spielen, glaube ich.
Orgel. Klavier, ja. Orgel. Waren dann eher, was die Orgel in Wien noch Zeit dafür gehabt habe.
Okay, das heißt jetzt nicht mehr.
Jetzt weniger, aber es kommt wieder.
Ja.
was möchte ich, also jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive, was möchte ich mitgeben? Ich glaube, also, dass man die Wissenschaftler, also vielleicht hilft ja auch dieses Gesprächsformat dafür, dass man erkennt, dass die Wissenschaftler nicht irgendwo sitzen, nicht irgendwer sind und nicht irgendwas machen, sondern dass typischerweise ganz normale Leute sind. Aber es heißt, also würde damit auch sagen, es sind Leute, die sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigen und man sollte das, was sie sagen, auch wirklich ernst nehmen. Also es ist natürlich schon schade, wenn man in dem Feld arbeitet und es ist natürlich an sich interessantes Thema. Also man kann natürlich sich darauf zurückziehen. Man beschäftigt sich mit was Interessantem und man findet das spannend. Also um jetzt das Wissen der Menschheit über gewisses Thema zu vertiefen. Mhm. Und natürlich wünscht man sich auch, dass das, was man herausfindet, dann auch zu politischen Entscheidungen führt. Oder jetzt nicht nur politischen Entscheidungen, sondern auch wirklich, dass die Leute das in der Breite ernst nehmen. Und das ist vielleicht jetzt Forschung nicht insgesamt so schlecht angeschrieben, aber Klimaforschung hat da sicher ein Problem oder Schwierigkeit und es hängt sicher damit zusammen, dass es halt oft unangenehme Befunde gibt. Und das ist natürlich, glaube ich, jetzt psychologisch wahrscheinlich erwartbar, dass man da, dass vielleicht man die Tendenz hat, die Augen zu verschließen und lieber wegzuschauen.
Naja, und dann gibt's ja auch diese logischen Schnellschüsse, wie jetzt gab's diesen großen Sturm in Nordamerika mit ganz viel Schnee und dann kommt einer und sagt, was ist mit der Klimaerwärmung, wenn es auf einmal so kalt ist und so viel Schnee daherkommt, ja.
Kommen wir natürlich zurück auf die ersten 2 Minuten von unserem Gespräch Wetter und Klima. Und ja, also Kältewellen wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten auch noch geben, aber halt einfach weniger intensiv und weniger oft. Also das ist die nüchterne statistische Betrachtungsweise. Und irgendwann, also den Schnee gibt es ja weiter in den nächsten Jahren, aber halt einfach weniger oft und er liegt weniger lang. Mhm. Also es ist halt einfach, ich glaube, was das Thema wirklich schwierig macht für die Leute, es ist, finde ich, für einen Menschen einfach extrem schwer zu erfassen, was passiert, weil die räumlichen und die zeitlichen Skalen so riesig sind. Also grundsätzlich eine globale Betrachtung ist jetzt schon mal schwierig, aber dann zeitlich, dass da eigentlich um Jahrzehnte geht oder Jahrhunderte, das macht es einfach, also dafür ist einfach, glaube ich, der menschliche Geist prinzipiell nicht gemacht. Also das ist einfach ganz schwierig, das sie vorzustellen. Und ja, ich meine, da wäre natürlich einfach der Wunsch, dass man dann denjenigen, die sich damit ernsthaft beschäftigen, das dann einfach glaubt.
Genau. Naja, und das ist ja bei der Evolution das gleiche Problem gewesen. Naja. Nur, dass dann die Zeiträume noch größer.
Naja, natürlich ist in einer Zeit, wo Fake News quasi täglich überhand nehmen, da ganz einfach, dass man da wissenschaftliche Erkenntnisse einfach vom Tisch tut, oder? Ja. Und sagt, oh, ist ja nicht.
Ja.
Stimmt alles nicht.
Ja, man hat natürlich als Wissenschaftler den Staat einen Nachteil, dass man den Zahlen oder der nüchternen Betrachtung verpflichtet ist. Also man kann nicht übertreiben, weil sonst macht man ja denselben Fehler wie die anderen. Mhm. Also, und entsprechend ist einfach die Stimme vielleicht nicht so laut, weil es halt einfach nüchterner ist und einfach Zahlen, also das ist sicher eine Schwierigkeit, die man gegenüber jetzt, wie du sagst, medialen Gegenspielern, wenn man so
oder gut, ja. Die Stimme der Vernunft ist leise.
Ja, in dem Fall kann man das wahrscheinlich auch sagen.
Ja, darum bin ich froh, dass wir zumindest zu einem Teil mit unserem Format vielleicht dazu beitragen, dass Leute das ernst nehmen, was Wissenschaftler erarbeiten.
Und auch das Leise gehört wird.
Ja. Ja, und in dem Fall darf ich jetzt wirklich sagen, lieber Michael, danke für deinen Besuch und für deinen interessanten Vortrag.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank. Ja,
ja, die Musik, die wir vorbereitet haben, spielen wir nicht, weil da hätten wir nur 3 Stunden diskutieren können.
Herzlichen Dank an das Publikum, herzlichen Dank an die Kinder, dass sie durchgehalten haben. Hervorragend.
Ja, und an die Hörerinnen und Hörer draußen noch einmal, wenn ihr noch ein Gespräch auch noch mit den Wissenschaftlern diskutieren wollt, dann müsst ihr ins Battlehaus kommen, in die Feichtinger Stube, schönes Ambiente. Und dann könnt ihr das miterleben, was wir jetzt in den nächsten paar Sekunden machen. Gut, danke vielmals.
Free audio post-production by Alphonic.com.